Ja, Totensonntag, das sagt man nicht mehr so gerne, denn das mit dem Tod, das ist schon so eine Sache. Man lässt sich auch nicht gerne an das Sterben, an den Tod, an Beerdigungen, all solche Sachen erinnern, und doch gehört es ja zum Leben dazu. Es hat einen festen Raum im Kreis der Sonntage während des Jahres. Nächsten Sonntag ist erster Advent. Da beginnt das Kirchenjahr. Da beginnt mit dem, dass Jesus sich ankündigt, dass er kommt, Adveniere ankommen, beginnt ein neues Denken. Jesus ist gekommen, Jesus kommt, wir bereiten uns auf sein Kommen vor. Also der letzte Sonntag des Kirchenjahres heute, der Totensonntag, da wird gedacht an das, was vergeht, was vergangen ist. An all die Menschen, die verstorben sind. Wir haben einige genannt. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele vergessen. Es hat auch mit Taufe zu tun. Heute am Taufsonntag, Totensonntag, Taufe. Taufe ist ein Stück, wenn man Paulus folgt im Römerbrief, Kapitel 6. Taufe ist ein Zeichen des Sterbens. Der alte Mensch stirbt. Wir werden hineingelegt in das Wassergrab und werden auch wieder herausgehoben aus dem Wassergrab. Wir werden gleich gemacht, gleich gestaltet mit Jesu Sterben und mit Jesu Auferstehen. Deswegen ist es schon wichtig, dass man das Symbol, was biblisch ist, so auch einhält, dass es wirklich nicht nur zwei, drei Tropfen auf den Kopf sind, sondern dass der ganze Mensch eingetaucht wird, hineingenommen wird in das Wassergrab. Es soll ja nichts übrig bleiben von mir, dem alten Menschen, dem Sünder, all das, was mich von Gott trennt. Es soll ganz hineingenommen werden in das Sterben Jesu, denn Jesus ist ja auch mit seinem ganzen Leben für mich eingestanden, hat für mich eingestanden. Totensonntag und Taufe hat miteinander zu tun, aber auch Ewigkeitssonntag und Taufe hat miteinander zu tun. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das heißt, es hat auch etwas mit Ewigkeit zu tun. Taufe hat Ewigkeitscharakter, hat Auswirkungen auf meine Ewigkeit. Also stellt sich schon auch die Frage an so einem Tag, wo wirst du denn deine Ewigkeit verbringen? Meinst du wirklich, mit dem Tod ist dann alles aus, dann wirst du zur Ameise oder zum Löwen oder was auch immer man da so wird? Oder wird man nicht lieber doch in der Bibel nachlesen und fragen, ist das, was Jesus dazu sagt, nicht sinnvoller, denn er hat ja den Tod besiegt. Er ist von Gott selber gesandt worden auf diese Erde, so wie wir als Christen das glauben und von ihm gelernt haben. Wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Bist du dir dessen sicher? Weißt du, was mit dir geschehen wird? Hast du diese Entscheidung getroffen? Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Hast du diese Entscheidung getroffen, dass du zu Jesus stehst? Taufe ist ein Bekenntnisakt. Wir können alle zuschauen. Taufe ist etwas, was den Glauben öffentlich macht. Glaube beginnt im Herzen, natürlich, dass man sich fragt, ah, ist Gott vielleicht wirklich da? Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er denn? Dass man anfängt, in der Bibel zu lesen, zu beten, dass man andere Christen fragt, sag mal, kannst du mir erklären dies und jenes? Ich verstehe das nicht. Glaube beginnt natürlich im Herzen, beginnt in einer Stelle, wo man nicht hineinschauen kann. Und dann fängt man an, den einen oder anderen zu fragen, selber in der Bibel zu lesen. Und dann ist die Entscheidung irgendwann da. Lasse ich mich taufen, ja oder nein? Hast du diese Entscheidung schon für dich getroffen oder schiebst du sie vor dich hin? Oder sagst du, naja, wer weiß, Christsein ist gut, vielleicht bin ich doch lieber Hinduist mit dem Wiedergeborenwerden immer wieder oder Buddhist ins ewige Nirvana oder was auch immer als Moslem, wie auch immer. Wer mich bekennt, sagt Jesus im Matthäus-Evangelium. Das steht nicht, wer irgendwie religiös ist, wer immer mal wieder betet, wer immer mal wieder die Hände fromm zusammenfaltet, irgendein Gebet rezitiert, ob es nun aus dieser oder jener Ecke kommt, darum geht es nicht. Wer mich bekennt, steht da. Jesus bekennen. Jesus ist auferstanden. Es geht nicht um meine Religiosität. Man kann heute natürlich sagen, wir Menschen sind hoffnungslos religiös. Ja, das stimmt, wir sind hoffnungslos religiös. Wir spüren und merken, diese Welt, in der wir sind, mit unseren beiden Beinen, mit den Händen, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Es gibt Dinge, die kann ich nicht sehen und anfassen. Es gibt mehr als das. Aber es kommt eben nicht nur darauf an, ein wenig religiös zu sein, so ein bisschen hier und da und so weiter, und man baut sich so sein eigenes Gottesbild zusammen. Nein, Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, Jesus Christus, der ins Fleisch gekommene Sohn Gottes. Das ist eine klare Entscheidung, ein klares Bekenntnis. Und wenn man sagt, wer weiß, ob das alles so stimmt, das ist zwar in der Bibel so, aber ist ja alles irgendwie komisch. Wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Taufe und Ewigkeit, Sonntag, das ist schon eine Frage, die dann zusammengehört, die auch vor mir aufgerichtet wird. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Jesus hat dann ein klares Gegenüber zu mir, zu meinem Leben. Ewigkeit, Sonntag, ich möchte den Predigttext, der heute vorgeschlagen ist, und ich habe ihn genommen, weil es einfach auch hinweist auf ein weiteres Thema, was mit dem Ewigkeitssonntag zu tun hat. Lukas 12, 42 bis 49, die Verse. Ich habe aus der neuen Genfer Übersetzung die Verse genommen. Darauf sagte der Herr Folgendes. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt, prasst, sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tage kommen, an dem er ihn nicht erwartet, einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe Los bereiten wie den Ungläubigen. Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was der Herr will, wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Wem also viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert, und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Ich wünschte, es würde schon brennen. Das Umfeld dessen, was Jesus hier sagt, ist die Frage nach der Wiederkunft. Der Paralleltext im Matthäusevangelium ist aus Kapitel 24. Kapitel 24 und 25 ist die große Wiederkunftsrede Jesu. Mitten heraus ist dieses Wort Jesu genommen. Im Lukasevangelium ganz genauso. Vorher, danach sind diese Themen nach der Wiederkunft Jesu gestellt. Jesus antwortet darauf. Wiederkunft Jesu. Im Lukas-Evangelium sind es dann zwei Bilder, die Jesus verwendet, die Lukas aufschreibt, die Jesus verwendet hat. Einmal geht es um die Hochzeit, also das, was vor diesem Predigtext steht. Eine Hochzeit, der Herr geht und befiehlt seinen Knechten Haus und Hof an. Und er erwartet, wenn er wiederkommt, wenn die Hochzeit zu Ende ist, wenn abends oder nachts oder morgens ganz früh oder wie auch immer die Feier zu Ende ist, der Hausherr vielleicht das mit dem Schlüssel nicht ganz so hinkriegt, dass dann die Knechte da sind und die Türen und Tore öffnen und sich freuen, dass er einigermaßen heil wieder zurückkommt. Jesus nimmt das als Bild und sagt, wachet, wachet bis zu dem Moment, wo der Hausherr kommt. Das ist die Aufgabe. Der zweite Text ist das, was wir als Predigttext haben. Es geht um eine Reise. Der Hausherr geht auf eine gewisse Zeit, man weiß nicht genau wie, und er sagt seinem Knecht oder diesem einen Knecht, dir übertrage ich die Essensversorgung von Haus und Hof. Und das, was an Wort hier steht, für die Leute, für die das gilt, das sind Kinder. Im Griechischen steht da Paidos, also Kind und männliches Kind, weibliches Kind. Das heißt, das sind Leute, die wirklich angewiesen sind darauf, dass sie versorgt werden. Knechte, ja, sicher, kann man auch übersetzen, aber eigentlich ist das das Wort für Kind. Leute, die abhängig sind, die wirklich dessen bedürfen, dass man ihnen Nahrung austeilt. Es ist nichts natürlicher als dass dieser Knecht dann diese Aufgabe nimmt und erfüllt. Wenn mir mein Chef sagt, mach das, dann tue ich das. Das ist ja meine Aufgabe, dafür kriege ich mein Geld. Es ist nichts natürlicher, als dass man die Aufgabe, die mir der Hausherr aufträgt, dann auch tue. Der Normalfall ist, der Hausherr kommt nach Hause, sieht, dass alles gut und geordnet läuft, dass seine Knechte, also diese Kleinen, die mithelfen, dass die versorgt sind und dass kein Durcheinander gerät. Interessanterweise eine Nebenbemerkung. Manchmal sind ja so Predigtexte, die leben von solchen Nebenbemerkungen. Die Belohnung ist nicht, dass der Hausherr sagt, jetzt kannst du in Rente gehen. Sondern die Belohnung ist ja interessanterweise, dass er sagt, jetzt setze ich dich über alles. Du hast jetzt doppelt und dreifach zu tun. Ich finde das hochinteressant, dass Jesus uns nicht dann die Arbeit abnimmt, sondern sagt, ich möchte mein Reich mit euch gestalten. Ich möchte, dass ihr mit euren Gaben, mit euren Fähigkeiten Reich Gottes baut. Ich möchte gerne, dass du dich einbringst mit dem, was du bist und was du hast. Und wenn du im Kleinen treu bist, dann werde ich dir mehr geben, mehr anvertrauen. Du wirst mehr Gestaltungsräume haben in meinem Reich. Gott schickt diesen Mann jetzt nicht in Rente und sagt, wunderbar, du hast deine Arbeit getan, ab geht's. Sondern er überträgt ihm noch mehr Aufgaben. Ich möchte, dass du mehr Aufgaben übernimmst. Als Belohnung. Das, was ungewöhnlich ist und was den Zorn des Hausherrn hervorruft, ist das, was man eigentlich nicht tut. Man bringt alles durcheinander. Es geht also nicht darum, um die Frage, ob er beim Essen die Suppe links herum oder rechts herum gerührt hat, ob er beim Austeilen der Suppe ein oder zwei Stück Brot oder Brötchen oder was auch immer gegeben, Vollkorn oder was auch immer. Es geht nicht darum, wie er das tut. Das kann er so tun, wie er es für richtig hält und wie die Möglichkeiten des Hausherrn, also der Haus und Hof des Hausherrn hervorrufen. Es geht nicht darum, wie er es macht. Ob die Teller grün, rot, gelb, aus Gold oder Silber oder was auch immer, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass er sagt, der Herr ist weg, jetzt habe ich das Sagen, er schlägt die Leute und säuft sich selber voll. Er teilt nicht die Nahrung aus, sondern nimmt sie für sich und betrinkt sich dabei auch noch. Haus und Hof vom Herrn kommen in ein ungutes Durcheinander hinein. Es geht nicht darum, dass er ein wenig anders die Strukturen ausmacht, weil er vielleicht mit dieser oder jener Form des Hausherrn nicht zurechtkommt, dafür aber eher so oder so oder so das Essen austeilt. Nee, es geht darum, dass er gar kein Essen austeilt, dass er alles für sich nimmt, die anderen Knechte anfängt zu schlagen und die ganze Struktur von Haus und Hof des Herrn durcheinander gerät. Wenn der Hausherr wiederkommt, wird er ihn in Stücke hauen lassen. Ich habe gedacht, oh, das ist aber eine harte Übersetzung. Vielleicht guck doch mal im Urtext, was da eigentlich steht. Es steht noch schärfer. Er wird ihn mit dem eigenen Schwert durchtrennen. Es ist ein Wort da verwendet, was im Griechischen verwendet wird für Opferteilen, wenn Opferstücke zerteilt werden. Also da geht es darum, dass es wirklich es wird verwendet für Gerichtsverfahren, wenn der Delinquent gevierteilt wird. Offensichtlich nimmt Jesus, ich habe gedacht, könnte man das nicht etwas hacken? Offensichtlich legt Jesus sehr viel Wert darauf, deutlich zu machen, dass mit aller Härte dann das Gericht durchgezogen wird. Etwas, was hier in diesem Text drinsteht, ist nicht lieber Gott, sondern er selber nimmt das Schwert und teilt diesen Menschen wie ein Opfertier durch und sagt, so nicht, Schluss. Wenn Christus Gericht hält, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, dann ist die Zeit der Gnade zu Ende. Es ist kein großer logischer Schluss, aber es ist ein logischer Schluss. Wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, dann ist zu Ende mit der Gnadenzeit. Jesus legt offensichtlich in diesem Predigtext sehr viel Wert darauf, dass dann Gericht gehalten wird. Und es wird deutlich, dass der Zorn des Herrn an dieser Stelle relativ groß ist. Verständlich. Eigentlich müsste man sagen, es ist ja auch etwas geschehen, was eigentlich nicht okay ist, was völlig daneben ist. Es geht nicht darum, dass er irgendwie auf den falschen Tellern das Essen ausgeteilt hat, sondern es geht darum, dass er seine Arbeit absolut nicht gemacht hat. Und zwar nicht nur nicht gemacht hat, sondern auch noch die Leute drangsaliert und geschlagen hat. Es ist ein Bild fürs Reich Gottes. Petrus fragt ja, Jesus, das ist doch nicht ein Bild für alle Leute jetzt drumherum, vor denen du normalerweise predigst, das ist doch etwas für uns, oder? Petrus spürt das und merkt das, ja, das ist tatsächlich ein Wort für die Gemeinde Gottes, für die Gemeinde Jesu. Es ist nicht für alle Welt. Es ist ein Wort an die Christenheit. Wie geht ihr mit der Versorgung des Reiches Gottes um? Im Jahr der Reformation, 500 Jahre Thesenanschlag in Wittenberg, in der Schlosskirche, eine Kirche, die das Wort Gottes, das Evangelium, die frohe Botschaft auf Latein verkündet und keiner kann es verstehen. Und die Sünden und die Ängste der Leute dann zu Geld macht und sich davon große Paläste bzw. große Kirchen baut. In Deutschland vor 500 Jahren war die Kirche, nicht nur in Deutschland, Europa war die Kirche an dieser Stelle. Sie hat das Wort Gottes, die Nahrung, die geistliche Nahrung nicht ausgeteilt, sondern sich selber dick und fett gefressen. Und Jesus macht deutlich, dass er mit solchen Situationen knallhart abrechnet. Wir können von ganzem Herzen Gott dankbar sein, dass das Evangelium wieder durchgedrungen ist. Dass wir zurückblicken können, 500 Jahre Reformation, das Evangelium, die frohe Botschaft, das Euangelion, die gute Botschaft wieder hören können. Deswegen ist es auch so wichtig bei der Taufe, die Frage nach der Entscheidung. Wer mich bekennt vor den Menschen? Es geht darum, dass du das Evangelium verstanden hast, dass es darum geht, dass Jesus sein Leben für dich als Preis, als Opfer gegeben hat und dass du ihm das neue Leben aus seiner Hand nimmst, nehmen kannst. Du wirst in das Wassergrab hineingelegt und kommst als Auferstandener, mit Christus Auferstandener wieder raus. Das bekennt der Täufling, das bekennst du, Leonore. Und alle Täuflinge vor dir und danach werden das so bekennen. Das hat Christus für mich getan. Und das gilt, solange Gnadenzeit ist, aber Jesus macht deutlich, wenn ich wiederkomme, wird die Gnadenzeit zu Ende sein. Dann wird es ein Ende, einen Schluss geben und dann wird auch mit Zorn Gottes zu rechnen sein. Wehe uns, wenn wir nur lieber Gott verkünden. Oder sagen, es gibt gar kein Gericht, oder sagen, es gibt gar keine Hölle, oder sagen, es gibt gar keinen zornigen Gott, denn es gibt ja überhaupt gar keinen Gott. Reformation. Auch für uns ist ja die Frage, wenn wir mit Fingern auf andere zeigen und sagen, seht euch an, wie es im Mittelalter in Deutschland ausgesehen hat, dann sind immer bestimmte Finger, die auf uns gezeigt sind. Wo bin ich jemand, den Gott reich beschenkt hat? Du hast die Vollmacht über mein Reich, teile den Mitknechten Nahrung aus. Wo bin ich reich beschenkt? Und teile dem Reich Gottes nicht das aus, was Gott mir gegeben hat. In der Kanutour ist es immer besonders schön, wenn wir Lagerfeuer machen, irgendwo angekommen sind. Da gibt es so 1, 2, 3 Spezialisten, denen brauchst du nur das Wort Lagerfeuer zu sagen. Die gehen in alle Wälder der Welt und holen da Bäume und Äste und was weiß ich was raus. Das Feuer brennt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Es gibt Leute, die holen das, was sie haben und bringen es auf das Lagerfeuer rauf. Andere sitzen und wärmen sich und sagen, wunderbar, dass er die ganze Zeit arbeitet. Und es gibt Leute, die haben so einen Spaß, das Feuer des Reiches Gottes am Laufen zu halten. Ich wollte gerne, dass das Feuer schon brennt, sagt Jesus. Und dann gibt es Spezialisten, die immer wieder ihre Kohlenstücke oder ihre Kohlenstücke rausnehmen und sagen, ah, muss denn auch mein Stück Holz, könnte vielleicht das für was anderes gebrauchen. Und immer wieder aus dem Lagerfeuer des Reiches Gottes ihr Stückchen rausholen und vielleicht auch noch das von anderen rausekeln, vielleicht ein bisschen Wasser draufgießen. Es kommt mir wie ein Bild fürs Reich Gottes vor. Ich wollte gerne, sagt Jesus, dass das Feuer schon brennt. Ich bin gekommen, um Feuer anzuzünden in meinem Reich. Ich würde gerne, dass es schon brennt. Und dann gibt es Leute, die rausgehen und alles, was sie haben, drauflegen und es brennt und andere wärmen sich. Es gibt Leute, die wärmen sich gerne und tun gar nichts, freuen sich, dass andere alles draufgeben, was die haben. Und es gibt auch solche Leute, die dann ihre Kohlen rausnehmen und sagen, warum muss meine Kohle verbrennen? Und ich glaube, an so einer Stelle ist auch dieses Gerichtswort zu verstehen. Wo haben wir unsere Bereiche, wo wir uns wieder rausnehmen und sagen, ach, was muss das Reich Gottes mit meiner Kohle laufen? Lieber doch nicht. Und dann darüber klagen, dass es im Reich Gottes nicht warm wird, dass das Feuer nicht durchglüht. Wo hast du Gaben, die das Reich Gottes gebraucht? Wenn Christus alles für uns gibt, ist es da nicht viel sinnvoller, von mir selber alles zu geben, was ich habe? So heil, nicht, um mal einen Namen zu nennen, ihr kennt ihn sicherlich, den musste man bremsen. Hör auf damit, das Feuer ist groß genug. Er hat dann immer die nächsten Bäume, die da oben sind, schon fast mit angezündet. Preis den Herrn für solche Leute, die nichts Schöneres zu tun haben, als das Reich Gottes am Brennen zu halten. Schade um jeden, der seine Sachen wieder rausnimmt, aus welchen Motiven oder Gründen auch immer. Oder anfängt, die anderen Knechte zu verunglimpfen und zu sagen, oh, was ihr da an Kohlen vorhabt, oder was ihr an Brennmaterial habt, euer Holz ist ja noch halb feucht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, an dieser Stelle das Reich Gottes zu belasten und zu belästigen. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen muss. Jeder ist so ein Knecht. Petrus riecht den Braten und sagt, sag mal Herr, das ist doch nicht ein Wort, was dafür alle gilt, sondern das sagst du doch zu uns, oder? Und Jesus sagt, ja, was ist denn der gute und treue Knecht? Wie sieht denn der aus? Ist das mein Jünger oder ist das nicht mein Jünger? Es ist ein Wort an uns, nicht an die böse Welt, sondern es ist ein Wort an uns, die wir uns entschieden haben, unser Leben soll für Christus sein. Dann tu's doch. Dann tu's doch. Dann lebe doch dein Leben für Christus. Und entscheide dich, alles zu geben, was er braucht, was ein Reich braucht. Gott hat uns reich begabt. Da meine ich jetzt nicht das Geld, nicht nur das Geld, sondern es geht auch um Zeit. Es geht um Gesundheit. Wir haben 2 Arme, 2 Beine. Es geht um Musikalität. Können Noten lesen oder nicht. Wenn du keine Noten lesen kannst, dann kannst du vielleicht das ein oder andere reparieren in der Gemeinde. Es geht um Ideen und Kreativität. Es geht um Ideen, die das Reich Gottes braucht. Wir müssen nicht mehr Gottesdienst so feiern wie im Mittelalter. Aber das liegt doch daran, dass genügend Leute mit ihrer Kreativität, auch Luther, mit seiner Kreativität Gottesdienste verändert hat. Wir feiern ab heute Gottesdienst auf Deutsch. Für uns heute eine Selbstverständlichkeit, für damals ist er dafür fast geköpft worden. Ich möchte gerne, dass die Menschen den Gottesdienst verstehen. Ja, für uns selbstverständlich. Aber nur weil so ein Mann diese Entscheidung getroffen hat, wir müssen das verändern. Verändere du doch Reich Gottes. Wenn du sagst, das muss so und so aber ganz anders laufen, ja warum? Na klar, kann man doch. Aber dann geh doch voran. Dann geh doch mit deinem Stück Holz und tu es in das Lagerfeuer Gottes hinein. Ich bin gekommen, um Feuer anzuzünden und wünschte, dass es schon brennt. Aber es ist gar kein Holz da. Ich weiß gar nicht, wo ist das ganze Holz hin? Taufe. Ich möchte gerne mit euch beten. Es wäre schön, wenn, bevor ich noch einiges zur Taufe sage, einige mit uns beten und Gott Antwort sagen.